Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Jugendliche und liebe Kinder und liebe Gäste, zunächst einmal danke, dass ich unter euch sein darf heute. Ich war mal vor 43 Jahren hier Prediger und hier habe ich vor 42 Jahren geheiratet. Und es ist immer schön, in Lüneburg zu sein und danke, dass ich auch mal predigen darf. Eigentlich wundere ich mich, dass du, Schwester Spür, gespannt bist, was ich predigen werde, weil du mir das Thema gegeben hast. Ach so, ja, ich habe gesagt, worüber soll ich predigen? Und dann habe ich gesagt, predige über den verlorenen Sohn. Ich muss dazu sagen, ich habe zwei Kalenderzettel darüber geschrieben für nächstes Jahr und ich glaube, die fandest du gut. Also Werbung für den... Aha, ja. Du hast das Vorrecht, dass ich das im Voraus kenne. Ja, wunderbar. Also Werbung für den Adventskalender. Ja. Ja, ich liebe die Bibel und es gibt da so zwei Textarten, die mich besonders faszinieren. Also es gibt erstmal die Texte, die bedeutungslos sind. Also sind entweder langweilig oder die erzählen von Völkern, die ich gar nicht kenne, die vor tausenden von Jahren gelebt haben. Oder Texte, die man einfach nicht versteht. Und manchmal frage ich mich, warum sind diese Texte in der Bibel? Und ich liebe sie, weil da ist immer Saft rauszuholen, wie wir gesungen haben. Dein Wort ist wie Wasser. Ich hätte noch gesungen, dein Wort ist wie ein schöner, leckerer, frisch gepresster Ananassaft. Und genauso gibt es auch Texte, die wir so gut kennen, dass wir die gar nicht mehr lesen. Ja, die kennen wir auswendig. Ja? Wenn man sie erwähnt, man braucht die Bibel gar nicht aufzuschlagen. Wozu auch? Das Problem ist, wenn man Texte so gut kennt, ist es genauso schwierig, sie zu verstehen, den Saft zu pressen, wie bei schwierigen Texten, weil man sie eben kennt. Und als ich nach Lüneburg kam vor ein paar Tagen, meine Frau ist ja aus Lüneburg, da haben wir die Ausfahrt verpasst auf der Schnellstraße. Warum? Weil wir die Strecke so gut kennen, dass wir gar nicht gemerkt haben, es gibt eine neue Ausfahrt. Kennt ihr das? Ja? Das heißt also, man liest die Bibel und auf einmal denkt man, oh, das steht aber etwas da, was mir gar nicht aufgefallen ist. Und genauso ist es mir beim verlorenen Sohn aufgefallen, dass doch manche Fragen sind, wo ich dir eine Antwort gehört habe. Klar, die Geschichte kennen wir alle, selbst die kleinen Kinder kennen sie auswendig, aber kennen wir die Geschichte des verlorenen Sohns wirklich? Zum Beispiel, wo steht in der Bibel, dass der verlorene Sohn verloren ist? Wo steht das? Steht bei der Überschrift, ja, bei Martin Luther. Aber im Text steht, dass der Vater sagt, mein Sohn war tot, er ist wieder lebendig, er ist verloren. Und er ist jetzt wieder gefunden. Also man könnte auch vom wiedergefundenen Sohn sprechen. Ich meine, verdient er wirklich diese herabwürdigende Bezeichnung, wirklich verloren zu sein? Also verloren heißt für mich so jemand, der ein bisschen durcheinander im Kopf ist, ja? Oder jemand, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Das ist ein verlorener Mensch. Aber ich würde lieber vom Gleichen des wiedergefundenen Sohns reden. Oder vielleicht vom gefeierten Sohn. Wie wäre das? Das ist ja schön. Der gefeierte Sohn, ja? Also lesen wir erstmal die Geschichte, dann gucken wir weiter. Also Lukas 15. Und ich liebe, wenn ich das Rauschen der Saiten höre. Also schlag ruhig auf und sucht mit mir die Vitamine raus aus dem Text. Lukas 15, 11. Er sprach, also Jesus, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. So, erstmal soweit. Also, warum ein verlorener Sohn? Weil das gut in unser Schema passt. Ja, für uns verkörpert dieser Junge den frechen Teenager, der unverschämt zu seinem Vater sagt, Dad, her mit der Kohle, du bist für mich gestorben. Ganz schön frech. Und mit dem hart verdienten Geld der Eltern, was macht er? Eine Party nach der anderen. Okay? Und wir sind entsetzt, bis ein Schicksalsschlag ihn trifft und endlich zur Vernunft bringt. Raus aus der Pubertät. Und geknickt und ganz reumütig kommt er nach Hause. Schadenfreude. Haben wir doch gewusst, dass es schief geht. Und der Vater ist genauso gutmütig, wie der Sohn reumütig ist. Der Vater wartet auf ihn, läuft ihm sogar entgegen, umarmt ihn und feiert seine Rückkehr ohne Wenn und Aber. So gibt es so ein perfektes Happy End in der Geschichte. Und unser Fazit ist, Gott gibt jeden Sünder, auch den bösesten Sünder, wenn er zurückkommt. Wunderbar. Und ich sage auch nichts gegen diese Interpretation. Dieses klassische Narrativ ist wunderschön und spricht gut von der Liebe Gottes. Und ich weiß auch nicht, ob meine Version richtig ist. Aber zumindest ist meine Interpretation vom Text her plausibel. Also ich bin ein Franzose, wie man das hört, und ich liebe Sprachen. Ich kann alle Sprachen, alle schlecht. Und auch ein bisschen Griechisch und Hebräisch, und ich lese immer meine Bibel jeden Morgen so in den Sprachen. Und da fällt so manchmal so Dinge, die ihr vielleicht in anderen Versionen gelesen habt, die nicht hier in der Lutherbibel sind oder umgekehrt. Also zumindest ist meine Interpretation vom Text plausibel, und vielleicht möchte ich heute Morgen ein Plädoyer für den Sohn halten. Also nehmen wir den Text unter die Lupe. Was hat dieser Sohn überhaupt Böses getan? Er hat sein Erbe beansprucht. Es fängt schon gut an, weil das Wort Erbe im Text gar nicht steht. Im Text steht wortwörtlich, Vater, gib mir den Anteil vom Grundstück. Schon ein bisschen anders. Das könnte das Erbe sein, könnte aber etwas anderes sein. Zum Beispiel, vielleicht ist die Mutter gestorben. Und er bekommt tatsächlich seinen Pflichtteil. Oder er will heiraten und dafür muss er ein Häusle bauen. Es war üblich im Orient, auch da wo ich wohne, in Österreich genauso, dass die Eltern ein Grundstück für ihre Kinder für solche Anlässe reserviert haben. Und wenn der Sohn oder die Tochter heiratet, dann haben sie schon einen kleinen Platz. Darum auch der Beisatz, der mir zusteht. Ich weiß, dass der Sohn das Grundstück kaufen haben will, weil er heiraten will, scheint weniger zutreffend zu sein, weil erstmal muss der große Bruder heiraten, das ist so im Orient. Bevor der Kleine heiratet, muss erstmal der Große eine Frau finden. Und außerdem, laut Geschichte, steckt er das Geld in die Tasche und nicht für ein Haus. Und mit dem Geld geht er weg. Aber der Text sagt nicht genau, was da passiert ist. Und genau das ist der Punkt. Woher wissen wir das? Und nicht nur das, da steht hier, der Vater teilte ihnen das Gut zu. Also beide Söhne bekommen etwas. Auch später im Vers 31 sagt der Vater zu dem Sohn, also zu dem zweiten, zum großen Sohn, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Also bekommt beide Söhne etwas. Und übrigens, nachdem der Sohn sein Geld haben will, lesen wir nicht von einem Vorwurf oder so. Im Gegenteil, das Wort, was hier benutzt wird für austeilen, ist ein ganz seltenes Wort. Es gibt es nur zweimal im Neuen Testament. Hier und in 1. Korinther 12, Vers 11. 1. Korinther 12, Vers 11, da geht es um die Gnadengaben oder Geistesgaben. Man nennt sie auch die Gnadengaben, Charismatoi. Warum? Weil sie mit Gnade zu tun haben. Es heißt in 1. Korinther 12, 11, dies alles wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Er teilt zu, das gleiche Wort wie in Lukas 15, diarein, sorgfältig etwas austeilen. Also wie wenn man einen Kuchen hat und die Linzertorte muss schön bleiben, also muss man die Ecken ganz genau schneiden, damit es nicht kaputt geht und auch damit die Stücke gleich sind, damit alle zufrieden sind. Und das ist das Wort hier. Gott gibt die Gnadengaben sorgfältig weiter. Und das sind auch Gnadengaben, wie gesagt, weil sie nicht durch Fleiß oder mit viel Gebet oder Frömmigkeit erarbeitet werden, sondern es ist ein Geschenk. Ja, man kann also Medizin studiert und dann kann man heilen. Aber es ist mir mehrmals passiert, als Prediger wirst du angerufen, dass eine Frau am Sterben oder die hat Krebs und man soll sie salben. Und mehrmals ist passiert, dass tatsächlich die Krebszellen weg waren. Ich habe nie Medizin studiert, ich habe keine Ahnung. Oder mit viel Mühe habe ich einige Sprachen gelernt. Aber ich war mal in Usbekistan beim Leiter der ganzen Moscheen in Kasche und ich rede mit dem Mann so eine ganze Stunde. Und nach einem Jahr habe ich gedacht, sag mal, was haben wir geredet? Ich kann kein Wort Usbekisch und wir haben uns perfekt verstanden. Das ist das, was die Bibel meint mit Gnadengaben. Das ist nicht etwas, was wir erarbeitet haben, sondern was Gott gibt. Und genauso, Gott gibt bedingungslos, weil er uns liebt. Er beschenkt uns wie ein gütiger Vater. Ja, die Bibel sagt, Gott lässt die Sonne scheinen und den Regen fallen auf Gerechte und Ungerechte. Matthäus 5, 45. Und das ist dieses Wort Diarein. Gott gibt und der Vater vom verlorenen Sohn, ja, er gibt einfach sorgfältig, ganz genau. Deswegen haben beide Brüder das Gleiche. Das heißt, der Vater ist keineswegs verzweifelt oder bockig. Er steht auch nicht da als Schwächling da, der keine Autorität über seine Kinder hätte oder sich nicht zutrauen würde, ein klares Nein zu sagen. Im Gegenteil, das Austeilen seiner Güter scheint er Teil eines durchaus üblichen Plans, der nicht davon erbt, ob die Erben brav sind oder nicht. Ja, normalerweise gibt man seinen Kindern alle das Gleiche, egal ob die brav sind oder nicht. Meine Kinder sind immer brav. Ja, und jetzt kommen wir zu dem fragwürdigen Lebensstil vom Sohn. Vers 13, also nochmal zurück zu Lukas 15. In Vers 13 heißt es, nicht lange danach sammelte er der junge Sohn alles zusammen und zog in ein fremdes Land und dort brachte er sein Erbteil durch. Durchbringen. Was heißt das? Und noch mit Prassen. Also er hat praktisch Party gemacht, das ganze Geld durchs Fenster geschmissen, so ungefähr. So hört sich das an. Das Komische aber, das Wort, was hier manchmal mit verschleudern übersetzt wird, ist ein ganz übliches Wort im Neuen Testament. Zum Beispiel Lukas 25, Vers 24, ich zitiere es einfach aus dem Kopf, das ist die Geschichte von den anvertrauten Zentnern und der Meister sagt zu dem, der nur einen Zentner hatte und vergraben hat, er sagt, du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Also das ist das gleiche Wort hier, ausstreuen. In Matthäus 6, 31 wird von einer Situation erzählt, wo die Schafe der Herde zerstreut werden. Ja, man kann sich vorstellen, wie die Schafe in alle Richtungen gehen. In Johannes 11, Vers 52 geht es um die zerstreuten Kinder Gottes, die bestimmt nicht verloren sind. Oder Apostelgeschichte 5, 37, das sind Menschen, die einem Anführer, einem Pseudo-Messia gefolgt sind. Und der Anführer wurde geschnappt und seine Anhänger wurden verstreut. Verstreut, ausgestreut, zerstreut, zurück zum verlorenen Sohn. Was hat er gemacht? Die Bibel sagt, er verstreut sein Geld. Ich weiß, es ist kein gutes Deutsch. Man könnte sagen, er zerstreut das Geld, ist auch nicht so gutes Deutsch. Aber man sagt zum Beispiel beim Investor, dass er sein Geld in verschiedene Projekte streut. Ja, jemand, der so Geld hat, der sagt, wo soll ich Aktien kaufen, Gold, Bitcoins, alles. Also er streut sein Portemonnaie, sein Portfolio oder wie das heißt. Und das ist das Wort, was hier benutzt wird. Das heißt, dieser junge Mann vielleicht vergeudet sein Geld. Aber es könnte genauso sein, dass er in eine Steueroase zum Beispiel gegangen ist, in Dubai oder Singapur von damals, um sein Bargeld zu investieren. Das steht so im Text. Und dort hat er auf das falsche Pferd gesetzt. Passiert ja manchmal. Dazu noch kam eine Hungersnot. Und dieser Hinweis bestätigt, dass irgendwas passiert ist. Weil, okay, Hungersnot, aber ich meine, eine Hungersnot kommt nicht über Nacht. Ja, da muss erstmal eine Dürre sein oder irgendwas passiert, da müssen die Vorräte aufgebraucht sein. Ich meine, die jüngste Pandemie hat gezeigt, dass manches im Leben abrupt anders werden kann. Ja, dass Finanzkrisen können Investoren über Nacht in den Ruin treiben, ohne Vorwarnung. Also das heißt, hier ist irgendwas passiert, wo dieser Sohn sein Geld vielleicht nur verloren hat, das er investiert hat. Wir wissen es nicht. Aber wie ist es mit dem ausschweifenden Leben? Auch hier steht das Wort auf Deutsch mit prassen. Das ist so altdeutsch, mit prassen. Ja? Also man stellt dir das, die richtige Party vor, dass er überhaupt Trinkgeld gibt und sich alles leistet und einfach die Freunde zapfen ihn an, ja, so, und dann, zugegeben, der Ausdruck, das Wort hier, deutet nicht wirklich auf einen asketischen Lebensstil hin, ja. Das Wort wird auch dreimal im Neuen Testament benutzt, unordentlich. Man soll nicht unordentlich leben. Epheser 5. Man muss dazu sagen, wer in höheren Kreisen verkehrt, so wie er hat ja Geld, tja, wenn du in höheren Kreisen bist, dann musst du eben Designerkleidung haben und das passende Auto haben, ja. Wenn ich in meinem kleinen Auto ein Lacoste-T-Shirt habe, denkt jeder, ich war in Thailand auf Urlaub. Aber wenn ich ein Ferrari habe, da weiß jeder, der T-Shirt ist echt, ja, das ist einfach so. Und dieser junge Mann hat Geld, also muss er einfach ein bisschen Geld ausgeben. Und genau das ist die Bedeutung des griechischen Wortes hier, asotos. A, das heißt ohne. Ja, sozial, asozial und so weiter. Ne? Sotos heißt gerettet. Man redet in der Theologie von der Soteriologie, die Lehre des Heils. Also zerstreut er sein Geld, asotos, das heißt ohne zu sparen. Übrigens in Englisch, sparen heißt to save, retten, ja, Geld retten. Also er spart nicht, er ist großzügig. Und das sagt der Text, nicht mehr, nicht weniger. Ja, ich weiß, es geht noch weiter. Da kommt zum Beispiel das berüchtigte Beispiel oder die Geschichte mit den Schweinen. Also Schwein, das riecht ja nicht so gut. Man denkt gleich, dass irgendwas nicht sauber gelaufen ist, ne? Auf der anderen Seite, klar, Schweine waren unrein und wieso ist er mit unreinen Tieren da? Aber wir sollen auch nicht vergessen, dass er in ein fremdes Land gegangen ist. Er ist also nicht bei den Juden. Und wir wissen ja aus Markus 5, dass auf der anderen Seite des Jordans, also nur ein paar Kilometer weiter von Jericho, ja, da waren Leute mit großen Schweineherden. Also es ist nichts Besonderes. Es ist nicht das Ende der Welt, dass hier Schweine erwähnt werden. Also meine Schlussfolgerung von diesem ersten Teil ist, dass der verlorene Sohn eher ein Verlierer ist als ein Verlorener. Er kommt mit leeren Händen nach Hause und fühlt sich wertlos. Klar, im Orient ist es eine große Schande, wenn man reist und nach Hause kommt, da hat man gar nichts. Ja, man kommt aus dem Schlafenland und man muss ein paar Statussymbole zeigen. Ja, ein Gastarbeiter, der zum ersten Mal nach Hause fährt ins Dorf, der muss einfach ein schönes Auto haben. Ist doch so, oder? Und alle schauen, wow, du warst in Germany, toll. Das Problem der Migranten, ja, viele Migranten kommen nach Deutschland und können nicht Geld sparen und sagen, was denkt die Sippe da drüben, ja, wenn ich nicht ein Hunderter jeden Monat nach Hause schicke. Das ist eine Schande. Und so schämt sich dieser Sohn, weil wie soll er nach Hause mit leeren Händen kommen? Das gibt's doch nicht. Und deswegen sagt er, dass er es nicht mal verdient, Sohn zu heißen. Und damit reagiert Jesus auf die herabwürdigen Kommentare der Pharisäer. Wie kann dieser vermeintliche Messias, Jesus von Nazareth, den Sünden annehmen, wie es hier im Vers 1 heißt? Vers 1, Lukas 15, es nahte sich ihm allerlei, allein das Wort allerlei, das ist schon ein Gedicht, ja, ganz komische Leute, Zöllner, Sünder, was sind Sünder, weiß ich nicht, um ihn zu hören. Mehr steht nicht mal hier, dass Jesus mit denen gegessen hat, gar nichts, sondern nur, dass sie zu Jesus kommen. Und gleich kommen die Pharisäer, ja, Pharisäer, Perushim, auf Aramäisch, die Reinen, die kommen und sagen, wie kann dieser die Sünder annehmen und mit denen essen? Wie kann er das machen? Die Zöllner und Sünder, sagt Jesus, sind genauso wertvoll wie die 99 Schafe, die im Stall geblieben sind. Und wenn du, Pharisäer, ein bisschen im Staub wühlst, da findest du die Münze nicht. Wenn du weitersuchst, da findest du das wertvolle Stück. Das gilt auch für den verlorenen Sohn. So eine Art ungeschliffener Diamant. Aladdin, ne? Das ist der verlorene Sohn. Ein ungeschliffener Diamant. Diamant muss man suchen. Und diese Botschaft, meine Lieben, ist auch an uns, an mich gerichtet. Wir stehen alle in der Gefahr, Menschen abzustempeln. Manchmal kennen wir Vorgeschichte. Meistens kennen wir die Vorgeschichte nicht. Wir kennen die Beweggründe nicht. Warum ein Mensch so ist, wie er ist. Die meisten sind genauso unschuldig an ihre Misere wie das verlorene Schaf im Gebüsch. Wie viele Menschen sind Opfer von Schicksalsschlägen oder einfach dumm gelaufen? Fehlentscheidungen. Fehlentscheidungen können Menschen in den finanziellen Bankrott, Ruin getrieben haben. Es sind Menschen, die sich verkalkulieren im Leben. Und deshalb tragen sie vielleicht staubige Gewände oder vielleicht riecht der ein oder andere anders, unappetitlich, als hätte er mit dem verlorenen Sohn zusammen die Schweine gehütet. Das kann passieren. Ich kann mich erinnern, dass ich ein kleiner Junge war, ich war 14. Da sollen wir zum Kempore, also ganz weit weg von Nordfrankreich nach Österreich. Und meine Eltern waren ein bisschen leichtsinnig, aber das waren auch ein bisschen bessere Zeiten. Ich musste in Paris umsteigen, 8 Stunden die ganze Nacht am Bahnhof bleiben. Als 14-Jähriger. Ja, also okay, das waren andere Zeiten, sagen wir so. Und dann kam ein Penner, also ein Obdachloser. Und er hat sich zu mir gesellt, er hat gesagt, ich bleibe hier, du brauchst keine Angst zu haben. 8 Stunden hat er auf mich aufgepasst. Und 8 Stunden lang hat er mir seine Geschichte erzählt. Wie er Geld hatte, einen guten Job, und da passiert das, das und das und das und das. Können wir das verstehen? April 84 verließ ich Lüneburg. Ich war nur auf Urlaub hier, weil wir in Thailand wohnten. Meine Frau und ich waren Missionaren und wir waren bei den Schwiegereltern und dann sind wir nach Kroatien gefahren, damals per Anhalter, das war so. Und wir sind hängen geblieben, Freitagabend in einer Stadt. Was machen wir am Sabbat? Wir gehen in die Gemeinde. Aber wir hatten nur Blue Jeans und Rucksack. Und die Gemeinde hat uns rausgeschmissen. Und der Clou war, da war noch Zeichen der Zeit damals, da war ein Poster, Werbung für Zeichen der Zeit und drauf war mein Kopf, Missionar in Thailand. Da zeige ich dem Mann, hier, das bin ich. nein, so kommst du uns nicht in die Gemeinde. Hat mich schockiert. Ich erzähle euch, ihr lacht. Aber ich könnte euch sicherlich noch viel mehr erzählen. Es war dumm gelaufen. Wir wollten über die Tschechoslowakei und mein Visum war irgendwie nicht okay und sind eben hängen geblieben. Irgendwo in Österreich, war nicht in Deutschland. Darum, lass uns jeden entgegenkommen, wie der Vater seinem Sohn entgegenläuft. Jeder Mensch verdient eine Umarmung. Und jeder Mensch freut sich, wenn wir ihm sagen, ich bin da, ich bin froh, dass du da bist. Das tut jedenfalls der Vater im Gleichnis. Und das tut auch Jesus, wenn er einmal in seiner Karriere, denke ich mal, ein bisschen ausgerastet ist. Kennt ihr die Geschichte im Tempel? Warum war Jesus so zornig? Weil er sagt, er zitiert Jesaja 56, Vers 7, mein Haus ist ein Bethaus für alle Völker. Und es gibt eine Sache, die Jesus nicht abkann, indem sein Haus nicht ein Bethaus für alle Völker ist. Da wurde er richtig zornig. Und da steht im Lukas-Text dazu, Lukas 19, dass die Angesehensten des Volkes dabei waren. Jetzt können wir das vorstellen. Die Angesehensten, wer ist das? Gemeindeleitung, ja. Ich weiß es nicht, Pharisäer auf jeden Fall, also gute Leute, vollkommene Heiligen, die Antwort auf alles haben, die Daniel 11 erklären können, die in der Sabbatschule unschlagbar sind, die Leute da. Aber Jesus sagt, mein Haus ist ein Bethaus für alle. Und ich merke als Prediger, wie schwierig das ist. Ja, was passiert, wenn einer, man weiß nicht, ob Männchen oder Weibchen ist, in die Gemeinde kommt, vielleicht ein Bärtiger mit vermummter Frau, einer, der anders riecht. Wir hatten mal vor einigen Jahren Leute, die sind in Astronautenanzug in die Gemeinde gekommen. Ja, weil wegen Corona, ne? Und andere haben sie ausgeladen und andere hatten keinen Astronautenanzug und da ging schon los. In manchen Gemeinden haben sie sich gestritten sogar. Stellt euch vor. Und Jesus sagt, mein Haus soll ein Bethaus für alle sein. Für den verlorenen Sohn, für den guten Sohn. Also ich denke, hier kann man noch 10 Predigten halten, aber ich denke, wir haben hier was zu lernen. Warum stempeln wir den Sohn als verloren an, wo er vielleicht nur ein unerfolgreicher Geschäftsmann war, der alles verloren hat? Und jetzt wird es interessant, weil jetzt kommt der zweite Teil und der letzte Teil meiner Predigt. Nämlich der Sohn, der Bruder von dem Sohn, der macht einen Kommentar im Vers 30, er sagt, nun aber, dass dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Also das ist interessant. Es gibt ein Reizwort, das Wort Hure, Hurerei. Da denken wir die Reeperbahn in Hamburg, ne, oder so, Sündenpfuhl, so, das ruft Abscheu hervor, ne, Hurerei. Und warum redet der Text davon? Aber habt ihr gemerkt, dass nicht Jesus davon redet, sondern der Bruder? Bei diesem Wort stigmatisieren wir leicht die Betroffenen. Aber nicht Jesus nimmt dieses Wort im Mund, sondern der brave Bruder. Aber meine Lieben, woher weiß der brave Bruder, was sein Brüderchen getrieben hat? Woher weiß er das? War er dabei? Ich meine, wie könnte ihn diese Nachricht aus einem fremden Land, wie Jesus betont, erreichen? Woher weiß er das? Ich habe eine Antwort. Er weiß es gar nicht. Er malt sich nur etwas aus. Fantasien entstehen in seinem Wunschdenken. Kopfkino. Das ist das Produkt der Haltung, die gepflegt wird. Egal, ob sie ausgelebt wird oder im Kopf bleibt. Der Bruder stellt sich sein Brüderchen vor, wie er das und das und das tut, weil er es selber gerne tun möchte. Bleiben wir bei diesem Thema, weil das Wort Hurerei ziemlich oft in der Bibel vorkommt. Ja, im Alten Testament, ziemlich oft, im Neuen Testament haben wir zwei Wörter dafür. Das Wort Unzucht, das ist, wenn die eigenen Triebe überhand nehmen, sage ich mal so. Ne? Und Ehebruch, das ist, wenn man seine Beziehung vernachlässigt. Und beides können verheerende Folgen haben, wenn man nichts dagegen unternimmt. Okay? Im Alten Testament gibt es eine dritte Dimension des Ehebruchs. Das ist der geistliche Ehebruch. Wie stellen wir uns das vor? Leute haben irgendwelche Bilder von Baal und Asherah, so das perfekte Pärchen. Ja? Und man opfert diesen Götzenbildern. Warum eigentlich? Wie kommen die Leute darauf? Oh, zum Beispiel, um eine gute Ernte zu bekommen. Ja? Eine gute Ernte herbeizuzaubern durch ein Opfer. Habt ihr gemerkt, wie das Prinzip läuft? Ich gebe etwas und ich ernte etwas. Das ist so ein bisschen wie am Bahnhof. Ne? Ich tue eine Münze, blub, da kommt die Sprudelflasche raus. Oder ich nehme eine Kreditkarte, ich stecke sie ein und bekomme eine Fahrkarte. Es gibt sogar die himmlische Fahrkarte. Interessant, dass das Wort Kredit auf Latein heißt Glaube. Ja, wenn du genügend Glauben auf deinem Konto hast, kommst du in den Himmel so ungefähr. Ja? Das ist der Versuch, Gott zu kaufen. Gott gnädig zu stimmen. So etwas wie, ja, wie käufliche Liebe. Was ist käufliche Liebe? Hurra! Und deshalb redet die Bibel vom geistlichen Ehebruch. Käufliche Liebe im geistlichen Sinne. Ging schon los bei unserer Urgroßmutter Eva. Sie hatte einen ersten Sohn, den nannten ihn Kain. Kain heißt ergattert. Und sie fügte hinzu, 1. Mose 3, ich habe einen Sohn ergattert. Klammer auf, mit der Hilfe des Herrn, Klammer zu. Warum sagt sie ich? Und Adam, wo bist du? Ich habe, Moment mal, und mit der Hilfe des Herrn. Ja, ihr merkt diesen Geist, ich schaffe es allein. Ich bin mit mir selbst verheiratet, ich brauche keinen Partner. Und bei Kain funktioniert das so. Also bei modernen Kain. Ich bin nett zu dir, damit du mich glücklich machst. Wie viele Männer sind den ganzen Tag nett zu der Frau, damit sie abends glücklich werden. Und die Frau macht den Mann glücklich, damit er den ganzen Tag nett ist. Ich weiß nicht, ob ich das erfunden habe, aber ich habe das irgendwo gelesen. Ich fand das interessant. Das ist so, ich mache dich glücklich, damit du nett zu mir bist. Ja? Und das erklärt die unglaubliche Anziehungskraft der Götzen. Eine Religion, die so ist, ist so einfach, das geht auf Knopfdruck. Wip. Du spendierst etwas und du bekommst etwas. Das Problem ist, wer das beim Partner versucht, also immer nett zu sein, damit der andere auch nett ist, der wird schnell überfordert, sage ich euch. 42 Jahre verheiratet. Der überfordert sich selbst und den anderen auch, ohne je das erwartete Glück zu erleben. Wie viele Leute bauen sich aus in ihrer Beziehung zueinander, in der Erwartung, dass irgendwann der Groschen fällt. Und das natürlich programmiert den Weg zum Ausweg. Käufliche Liebe. Das ist viel einfacher. In welcher Form auch immer. Das Gleiche passiert übrigens mit Kindern. Ja, also Kinder, wenn ihr da seid, denkt nicht, dass die Eltern euch nur lieben, wenn ihr lieb seid. Furchtbar, wenn Eltern den Eindruck erwecken, du musst lieb sein, damit Papa und Mama lieb sind. Nein. Wer das in seine Erziehung einbaut, kreiert Persönlichkeitsstörungen. Und als Prediger kann ich nur sagen, es ist in der Religion genauso. Wer irgendwie ansatzweise zeigt, du musst nett zu Gott sein und dann wird er nett zu dir sein, predigt geistliche Hurerei. Und ich merke, wie ich selber so schnell in dieses Fahrwasser falle. Und deswegen achtet auf das Staunen des Vaters. Der Vater sagt, wieso? Vers 31. mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Alles, was ich habe, das ist deins. Wieso stellst du die Frage nach dem gemessenen Kalb? Das gehört dir. Kannst du schlachten. Und das ist die Antwort Jesu auf das Murren der schriftgelehrten Pharisäer, die meinen, sie können sich das Paradies ergattern. Und deshalb verstehen sie nicht, dass Jesus den Zöllnern und den Sündern eine Chance überhaupt gibt. So wie der reiche Jüngling. Kennt ihr die Geschichte? Markus 10, 17. Guter Meister, was soll ich tun? Was soll ich tun? Wie viel? How much? Ja? Damit ich das ewige Leben ererbe. Oh, ererbe. Ich ererbe etwas, indem ich zahle. Wie viel zahle ich? Was kostet das? Und Jesus antwortet, verkaufe alles, was du hast, was du ergattert hast, weg damit. Warum sagt das Jesus? Und wir grübeln, sagen wir, heißt das, ich muss meinen Anzug verkaufen oder was? Jesus meint einfach, was du ergattert hast, das gehört dir gar nicht. Dein Kain, dein Hab und Gut, selbst deine Religion, das gehört dir nicht. Warum? Was alles Gnade ist. Das ist Gnade. Gib alles auf. Denn alles, was du hast, gehört sowieso Gott. Das gehört dem Himmel. Und der Himmel gehört dir. Deshalb brauchst du dich nicht dran festzuhalten. Folge mir nach. Der reiche Jüngling hat übersehen, dass Gottes Liebe nicht käuflich ist. Er hat übersehen, dass Gottes Liebe keine Gegenleistung erwartet. Sie ist bedingungslos. Stattdessen soll sich Gott einfach riesig freuen, wenn er sich einfach zu ihm wendet. Folge mir nach, ohne etwas zu erwarten, glücklich zu sein. Es ist interessant, dass gleich danach Petrus sich zu Wort meldet. Gleich nach der Geschichte des reichen Jünglings sagt Petrus, Jesus, wir haben wegen dir alles verlassen. Und Petrus fragt, was bekommen wir dafür? Der hat es überhaupt nicht verstanden. Ja? Was bekomme ich dafür, dass ich Jesus nachfolge? Ich habe jetzt meinen Teil gemacht. Ich war lieb zu dir. Jetzt musst du lieb zu mir sein. Jetzt kommt der Höhepunkt. Und ich stelle mir vor, wie Jesus zu Petrus sagt, Petrus, du sprichst genau wie der Bruder vom verlorenen Sohn. Du sagst, solange, er hat schon die Tage gezählt, ne? Diener, Sohn, ich dir. Und was bekomme ich dafür? Petrus, weißt du nicht, dass das Kreuz keinen Haken hat? Einer hat das Wortspiel verstanden. Dankeschön. In Jesus Christus hat Gott uns alles gegeben. Er sagt, du bekommst das hundertfach im Himmel und jetzt in dieser Welt. Ja, was bedeutet das? Bin ich reich geworden als Prediger? Nicht unbedingt. Aber was ist der Lohn in dieser Welt? Das ist genauso der Lohn wie einer glücklichen Beziehung mit deinem Partner, wenn du nichts erwartest. Das ist genau wie die Belohnung, wenn du mit deinen Kindern glücklich bist, ohne dass man versucht, sich gegenseitig die Liebe zu erkaufen. Der Lohn in dieser Welt ist eine glückliche Beziehung mit Jesus, dem Bräutigam. Fertig. Geliebt zu sein ohne Bedingungen. Lieben ohne zu erwarten. Liebe, die man nicht gekauft hat, sondern geschenkt bekommen hat. Wer dies versteht, der wird glücklich. Und ich muss sagen, ich habe lange Zeit gebraucht, um das zu verstehen. Es war eigentlich erst vor ein paar Jahren, wo ich einen Anruf aus Lüneburg bekam. Lüneburg, ich sollte für irgendeine Tagung in Niedersachsen so der Hauptredner sein. Oh, habe ich mich gefreut. Hauptredner, welcher Schlips nehmen wir mit? Ne? Die denken an mich. Und dann bin ich krank geworden und ich kam wieder ins Krankenhaus und die sagen erstmal so, also her mit dem Handy, es gibt kein Handy hier. Und so, was? Ja, und sie bleiben 3 Wochen. 3 Wochen, aber nächste Woche bin ich in Lüneburg irgendwo. Geht nicht. Rufen Sie an, dass Sie nicht kommen. Das war mein schwerster Weg zur Telefonzelle. Damals war noch Telefonzelle. Ne? Kling, kling, 20 Cent. Ich komme nicht. Und da hat mich irgendjemand aus Lüneburg, ich weiß nicht, wer das war, eine riesige Ohrfeige gegeben. Hat gesagt, okay, ist kein Problem. Ich dachte, ich bin unersetzlich. Ich bin der beste ungewolltes Kind, das ich immer profilieren musste gegen die großen Brüder. Immer brav sein, um was zu bekommen. Immer schlau zu sein, damit die Leute sagen, oh, kleiner Genie. Immer gut angezogen, Sabbat, damit die Omi sagen, ach, der ist ja süß. Auf einmal sitze ich am Sabbat mit den Bekloppten in der Psychiatrie. Und niemand interessiert sich, ob ich Prediger, Doktor oder was bin. Niemand. Und wisst ihr was? Ich habe gedacht, ich renne raus und schmeiße mich vor die Straßenbahn. Hatte ich auch vor. Auf einmal war ich nobody. Und da fing mein Leben an. Ich habe mich wie die kleine Blume gefühlt auf der Wiese. Wozu ist sie da? Ich weiß es nicht. Weil Gott sie erschaffen hat, ganz einfach. Was ist ihre Aufgabe? Gar nicht, sie hat keine Aufgabe. Was ist ihr Wert? Was produziert die kleine Blume? Nichts. Aber sie ist da, weil Gott sie erschaffen hat und sie darf die Sonne genießen. Und das hat der verlorene Sohn nicht verstanden und sein Bruder noch weniger. Und deshalb endet die Geschichte mit dem Sinn des Lebens pur, wo der Vater sagt, lass uns essen und fröhlich sein. Und die Bibel sagt, sie fing an, fröhlich zu sein. Und damit ende ich meine Predigtstunde. Im Bewusstsein, dass Gott uns annimmt, egal wie verloren wir sind, das Fest der Freude beginnt heute. Amen.